Ein ganz normaler Sonntag in meiner Kindheit. Wir essen zu Morgen. Es wird meistens ein bisschen hektisch. Und nicht selten gibt es ein Gestürm. Am 8:45 fahren wir los. Es geht in den Gottesdienst. Der Gottesdienst fängt um 10 Uhr an. Und ist meistens irgendwann 10:45 fertig. Nach dem Gottesdienst fahren wir wieder heim. Und im Radio läuft meistens die haarsträubenden Fälle von Philipp Maloney. Im Auto. Daheim ankommen gibt es zu Mittag. Ah ja, ich habe vergessen. Zu erwähnen, dass man in der Kirche spontan noch eine Familie eingeladen hat. Die Familie Huber. Der Name ist aus Datenschutzgründen frei erfunden. Familie Huber ist auch da. Zusammen essen wir zu Mittag. Eben bei mir daheim. Jetzt muss ich da noch einschalten. Genau. Da. Doch plötzlich, so nach dem Mittag, fährt ein Auto vor. Mein Onkel mit meinen zwei Cousinen und seiner Frau kreuzen auf. Ah, auch. Schön. Sind ihr da? Ein bisschen später fährt der TÜV an. Kommt noch mal einen aufgekreuzt. Man weiss, bei Solbergers kann man einfach kommen. Und man ist immer willkommen. Und nicht selten sind wir eine grössere Gruppe am Tisch gewesen, haben gegessen, Kaffee getrunken, vielleicht noch zum Nacht auch noch alle da gewesen. Das war bei uns einfach ein normaler Sonntag gewesen. Also, ich kann mich fast nicht erinnern, dass wir einfach allein wären gewesen am Sonntagstisch. Und ich kenne nicht viele Leute, die so gastfreundlich sind, wie meine Eltern. Und ich weiss nicht, ist es am schönen Ort gelegen? Ist es an meinen Eltern gelegen? Ich denke, beides. Aber Sonntag für Sonntag haben wir immer Leute am Tisch gehabt. Und rückblickend habe ich manchmal gefragt, wie haben sie das echt auch gemacht? Woher haben sie auch die Energie genommen? Denn meine Mutter hat ihre beiden Eltern gepflegt, bis sie gestorben sind daheim. Wir haben einen riesen Selbstversorgergarten, wo man nach dem Arbeiten oft Zeit verbracht hat. Mein Vater hat als Bauer gearbeitet, auch nicht wenig. Nebendran hat er noch irgendwie 20 Völker Bienen gehabt. Und sie haben immer Zeit gehabt, wenn Leute vorbei sind gekommen. Sie haben immer Zeit gehabt, anzusitzen, etwas zu trinken. Man ist immer eingeladen worden an den Tisch. Und ich denke schon auch, dass sie hin und wieder über ihre Kräfte gelebt haben. Doch an diesem Tisch, da ist geredet worden, an diesem Tisch ist gerannt worden, an diesem Tisch sind Nöte bewältigt worden, an diesem Tisch sind Scheidungen besprochen oder getröstet oder eben auch bewältigt worden. An diesem Tisch sind Menschen heil worden, an diesem Tisch haben Menschen Jesus kennengelernt. An diesem Tisch hat man viel Kuchen gegessen und gelacht. Das Kuchen sieht man. An diesem Tisch ist gespielt worden, diskutiert worden und gebetet worden. Ich glaube, es ist unbestritten, dass meine Eltern die Gabe der Gastfreundschaft haben. Und dass Gott sie vielleicht eben gerade darum an so einen Ort gestellt hat, wo sie das optimal können ausleben. Und aus dem heraus, glaube ich, ist sehr viel Segen geflossen. Und viele Menschen haben an diesem Segen dürfen teilhaben. Und heute geht es um das Thema Lydia. Ein Segen sein mit einem offenen Haus. Und Lydia, die finden wir in der Apostelgeschichte. Und auch sie hat die Gabe gehabt von der Gastfreundschaft. Um sie soll es gehen jetzt. Wir finden die Geschichte von ihr in der Apostelgeschichte 16, Vers 11 bis 15 und Vers 40. Wer eine Bibel hat, darf das mal nachschlagen. Wir haben über die Lydia eigentlich nur 6 Verse, also nicht ein Riesenbuch, das über sie geschrieben worden ist. Aber es ist faszinierend, wie viele Informationen wir über sie haben in diesen wenigen Versen. Wir finden Details zu ihrer Herkunft, wir finden Details zu ihrem Beruf, zum Wohnort, zu ihrem Lebensverhältnis, zu ihrem Glauben und zu ihrem Charakter. Also sehr viel kompakte Information in so wenigen Versen. Ihr Name ist Lydia. Und das öffnet schon ein Fenster für viel Interpretation. Denn Lydia weist eigentlich auf ein Land hin. Lydia, woher die Frau kommt. Und sie kommt eben aus dem Lydia, das habe ich hier dabei. Das sieht man zwar hier jetzt nicht, was Lydia ist, aber das ist mehr oder weniger hier das Asien. Vielleicht noch ein bisschen grösser. Und sie kommt aus Thyatira hier, dieser Stadt. Und jetzt lebt sie hier in Philippi. Die Bibelwissenschaft geht davon aus, dass sie vermutlich eine Sklavin war. Denn bei den Sklaven war es üblich, dass man den Namen von ihrer Herkunft gegeben hat. Aber sie hat uns hier nicht gesagt, ob sie eine war oder nicht. Im Moment auf jeden Fall ist sie sicher, kennen wir, das wissen wir. Uns wird gesagt, dass sie eben aus dieser Stadt Thyatira kommt. Und die Stadt war bekannt für ihr Textilhandwerk und Färbereien. Und die Lydia, sie arbeitet also, wir können sagen, in der Modebranche. Sie hat mit teuren Stoff, mit Purpurstoff gehandelt. Sie war die Purpurhändlerin aus Thyatira in Lydia. Sie hat also mit einem Luxusgut gehandelt. Vielleicht war sie eine Vertreterin von einem grossen Fabrikant. Wir wissen es nicht. Was uns aber der Text zeigt, ist, dass sie schon eine gottesfürchtige Frau war. Sie hat nach den Gebräuchen der Juden gelebt. Wir wissen auch nicht, wieso. Vielleicht hat sie schon in Thyatira Kontakt gehabt mit Juden. Hat so mit einer Beziehung mit Gott angefangen oder ist mit im Gespräch mit den Juden. Sie war fasziniert von dem, wir wissen es nicht. Jetzt wohnt sie in Philippi. Und Philippi ist auch eine spezielle Stadt. Philippi ist so eine Tochterstadt von Rom. Das heisst, die Stadt war nicht irgendwie frei verwaltet, sondern sie war direkt von Rom verwaltet. Und es hat viele Römer, vor allem viele Veteranen gehabt, die sind so ein bisschen ihr Seniorenleben im warmen Süden verbracht, eben in Philippi, und haben sich dort niedergelassen. Und das war sicher kein Nachteil für eine Purpurhändlerin, die vielen Römer. Und jetzt begegnet die Lydia und Paulus außerhalb der Stadt an einem Fluss. Der Paulus, wissen wir ja, dass er oft, wenn er frisch in eine Stadt gegangen ist, zuerst mal die Synagogen aufgesucht hat, die Juden aufgesucht hat und Kontakt mit ihnen aufgenommen hat. Aber da hat es keine Synagogen gegeben. Und das hat auch wieder seine Gründe, weil für eine Synagoge zu gründen, hat es dazu mal 10 Männer gebraucht. Und wir lesen nichts von einem Mann. Also haben sich die Frauen außerhalb der Stadt an einem Fluss getroffen. Und für den Sabbat haben sie Wasser gebraucht, damit sie ihre rituellen Wäschungen machen können. Drum an einem Fluss. Und ich nehme an, ich weiß nicht, ob der Paulus das gewusst hat oder vernommen hat oder vermutet hat, dass sie dort sich an dieser Stadt treffen, aber er ist dort hingegangen zu diesem Fluss. Und dabei vermutlich der Silas, der Timotheus und der Lukas mit seinen 3 Kumpanen, wo er dort umgezogen ist. Und jetzt sitzt er zu diesen Frauen an. Und unter diesen Frauen ist auch Lydia. Eine Frau, die zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau ist. Aber eine Frau, die nicht zufrieden ist mit ihrem Erfolg. Eine Frau, die nicht zufrieden ist, einfach damit Gewinn zu machen. Eine Frau, die nicht zufrieden ist, einfach ein grosses Gut oder Haus zu haben. Im Inneren hat sie nach mehr gesucht. Sie hat nach etwas Tieferem gesucht. Sie hat nach Frieden in ihrem Herzen gesucht. Und diesen Frieden hat sie nicht gefunden im Erfolg und im Reichtum. Und spannend ist auch, sie schämt sich nicht, jetzt mit diesen Paar, mit diesem Häufchen Frauen, dort unten an diesem Fluss zu sein. Sie schämt sich nicht, dass sie nach mehr sucht. Für manche anderen wäre das vielleicht ein bisschen peinlich gewesen. Ui, was bedeutet das Geschäft, wenn ich jetzt mit diesen paar Juden, und die Juden sind jetzt nicht gerade die sehr beliebten unter der Rücken, mit diesen Juden jetzt hier zusammen bin? Das hat doch Konsequenzen für mein Geschäft. Aber ihr ist das egal. Sie folgt ihrem Herzen und sie folgt nicht der Meinung der anderen. Und jetzt sitzt mit dem Paulus und mit seinen Jungs und sie hat solche Ohren, die der Paulus erzählt. Und sie nimmt hungrig auf, was er erzählt. Und dann passiert etwas ganz Schönes. Oder ich finde, Lukas beschreibt das so schön hier. in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Das ist so der Turning Point, die Umkehr von ihrem Leben, von der Lydia. Sie hat zugelassen und wir lesen, dass sie eben zugelassen hat. Und das ist schon mal das Grundlegende, dass man zulässt. Wie oft hören wir gar nicht an? Wie oft hören wir nur Worte, aber machen uns gar nicht Gedanken über die Worte und lassen uns nicht darauf ein? Was das Gesagte auch für mich persönlich bedeutet. Und wir sehen in diesem Vers oder in diesem Satz, wie der Geist Gottes am Wirken ist. Die Lydia, sie hört zu. Und dann steht dort, dass das Wort, und sie hat Acht gehabt. Und das steht vor allem im Luther jetzt hier, glaube ich nicht, gell? Wenn ihr die Luther-Übersetzung nehmt, steht dort das Wort, sie hat Acht gehabt auf das, was der Paulus sagt. Und das Acht geben, das ist etwas, wo man auf etwas eingeht, aber auch dann noch handelt. Die Lydia, sie hört zu, sie achtet auf das, was der Paulus sagt, so dass ihr Herz berührt wird durch den Geist von Gott. Und die Herzensberührung, die mündet dann wieder in ihre Handlung. Sie wird aktiv. Das ist die Achtsamkeit, die da rauskommt. Sie entscheidet sich, an Jesus zu glauben. Oder man könnte vielleicht auch sagen, sie wird entschieden, an Jesus zu glauben. Und wir sehen schön hier, dass eben Gott da ist, der ihr Herz öffnet. Nicht der Paulus, das hat der Paulus gebraucht, aber Gott öffnet ihr Herz. Und ich glaube auch, dass Gott dich und mich genau für das will brauchen. In unserem Alltag mit den Menschen, die wir unterwegs sind. Dass hier und dort Herzen dürfen aufgehen. Und wir sehen hier, wie der Paulus zum Segen wird für die Lydia. Und zum Segen wird für die Frauen. Und wir lesen nachher einen Vers weiter. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Die Lydia lässt sich gerade taufen. Und das ist etwas, was eigentlich fast immer so passiert in der Bibel. Wenn sich jemand entscheidet, den Weg mit seinem Leben Jesus anzugeben und mit Jesus zu leben, ihn aufzunehmen im Leben, dann bezeugt er das mit einer Taufe, wo eigentlich von der Sicht und unsichtbaren Welt wie ein Zeugnis ist, ich habe mich für Gott entschieden. Ich will mit ihm durchs Leben gehen. Und bei der Lydia hat eigentlich der Glaube und die Taufe eine recht grosse Tragweite, weil es betrifft nicht nur sie selber, sondern ihren ganzen Haushalt, kann man sagen, also menschlich gesehen, alle Leute, die zu ihrem Haus gehört haben, das Oikos, entscheidet sich eigentlich zu glauben und entscheidet sich, getauft zu werden. Und jetzt, wo das wie durch ist, wird Lydia aktiv und sagt dem Paulus, also wenn ihr jetzt sicher seid, dass ich Christ bin, dann kommt zu mir wohnen, kommt in mein Haus. Und der Paulus und seine Kumpanen sind sich nicht so sicher gewesen, ist jetzt das gut, gehen wir zu dieser Frau. Und ich denke vor allem, wir lesen ja nicht, dass sie einen Mann hat. Ich vermute mal, dass sie eben ledig war und dass es doch ein bisschen das herausfordernd war. Was machen, wenn jetzt die vier Herren hier zu ihr wohnen? Und was denken andere? Oder ich weiß nicht, was für Gedanken das er hatte. Aber sie drängt sie nochmal und sagt, mal, kommt. Kommt in mein Haus. Und genau da, bei dieser Leidenschaft, die Lydia an den Tag legt, bei der ersten Christin eigentlich von Europa, da zeigt sich die Segensspur, da zeigt sich ihre Gabe an ihrem offenen Haus. Als eine, die wahrscheinlich eben eine vermögende Händlerin war, hat sie eine grössere Infrastruktur Haus, wo sie können Händler aufnehmen, wo andere sind einkaufen. Und die ganze Infrastruktur, das, was sie hatte, das stellt sie jetzt Gott zur Verfügung. Und sie nötigt Paulus gerade. Und seine Leute kommen zu mir. Bei mir. Und sie lassen nicht schauen, wenn sie zuerst unsicher sind und nicht wollen, sondern sie nötigt sie bis sogar der Paulus, der grosse Paulus, sagt, also gut, dann kommen wir halt. Bei der Lydia könnte man sagen, wenn einmal das Herz offen ist, dann ist auch das Haus offen. Jetzt kommt hier keine Folie, vielleicht kannst du eine weitergehen. Durch ihre Herzlichkeit hat sie den Paulus gewinnen. Und die Jungs, wo der Paulus mitten unterwegs war. Und Lydia, sie stellt nicht nur an Paulus ihr Haus zur Verfügung, sondern eigentlich der ganzen neu entstandenen Gemeinde in Philippi. Wir lesen das dann auch später. Wir lesen nicht, dass Lydia zu einer grossen Evangelistin geworden ist. Wir lesen auch nicht, dass sie aktiv Jüngerschaft betrieben hat. Wir lesen nicht von einem Sozialwerk, das sie hat. Wir lesen nicht davon, dass sie Frauen gecoacht hat oder Seelsorge gemacht hat. Ihre Gabe war, ihr Haus aufzutun. Und damit Menschen sich unter ihrem Dach treffen können. Und mit ihrer Herzlichkeit hat sie eine Atmosphäre kreiert, wo Menschen eben gerne sich bei ihr versammelt haben. Und es ist eben spannend, in Matthäus 16,40, dort lesen wir, nachdem der Paulus und der Silas freigelassen worden sind aus dem Gefängnis, nachdem dass der Gefängniswärter auch zum Glauben gekommen ist mit seiner ganzen Familie, wo gehen sie hin? Sie gehen zurück zu der Lydia. Und wir lesen dort, dass dort schon andere dort waren, Brüder und Schwestern von dieser Kirche, und sie haben sich dort getroffen. Durch ihre Gastfreundschaft ist Lydia zum Segen geworden für viele. Für den Paulus, für seine Freunde, aber auch für die ganze Gemeinde in Philippi. Und ich vermute auch für all die Kaufleute und Händler, die dort ein- und ausgegangen sind. Wir könnten auch sagen, dass Lydia ihre Gastfreundschaft und ihr Haus, dass das so wie eine Segensdreischeibe war in dieser Stadt. Und was können wir jetzt davon lernen? Ich möchte das versuchen, anhand dem Wort Gastfreundschaft ein bisschen aufzuschlüsseln. Und vielleicht findest du darin etwas, was du für dich kannst mitnehmen, jetzt gerade in die nächste Woche. Gastfreundschaft hat für mich so wie drei Teile. Gast, Freund und Schaffen. Ich weiss, ich habe dort ein bisschen beschissen. Aber ist nicht so schlimm. Zuerst zum Gast. Offen sein für Gäste, offen sein für Freunde. Sind wir bereit, unser Leben aufzutun für Gäste? Sind wir bereit, unsere Wohnungen oder unsere Häuser aufzutun für Gäste? Ich weiss, nicht jeder hat die Gabe, jetzt wie meine Eltern. Nicht jedem fällt das so einfach vielleicht, wie Leute, die die Gabe von der Gastfreundschaft haben. Doch ich glaube, es ist unbestritten, dass gerade in diesen Zeiten, wo wir jetzt auch sind, es an Wichtigkeit gewöhnt, dass wir eine kleine Zelle haben, dass wir unsere Häuser auftun können. Natürlich ist es auch heikel, das ist mir auch bewusst. Man muss ja auch vorsichtig sein. Aber wir können zum Beispiel als Kirche im Moment machen wir keinen Kirchenkaffee, wir machen kein Essen, wir machen keinen Sonntagstisch. Eine Zeit lang haben wir nicht mal einen Gottesdienst feiern. Aber wir können das daheim machen. Wir können auch daheim in einem gewissen Rahmen mit Leuten zusammen sein. Und da muss man sich natürlich immer im Moment einmal überlegen, wie gross ist der Kreis. Aber ich bin überzeugt, dass die Bedeutung von kleinen Zellen, sicher grösser wird. Und das heisst nicht, dass grosse Treffen sollen wegfallen sollen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft sogar eine Verschiebung dorthin gibt, zu den kleinen Zellen, wo sich Christen treffen oder wo Menschen generell miteinander unterwegs sind. Und somit auch Bedeutung von Familie, Bedeutung von Gastfreundschaft, Bedeutung von Häusern auftun, Wohnungen auftun. Wir als Mino haben immer gesagt, und sagen das immer noch, dass wir zwei Standbeine haben, die uns wichtig sind. Das eine ist der Gottesdienst und das andere sind eben kleine Gruppen. Das können Dienstgruppen sein, klassische Kleingruppen oder Interessengruppen. Das spielt nicht so eine Rolle. Aber es sollen tragfähige Gruppen sein. Und ich glaube, es ist auch einfacher, vielleicht Freunde mitzunehmen in eine kleine tragfähige Gruppe, als in eine grosse Kirche am Sonntagmorgen. Aber für das brauche ich auch Zeit, für das brauche ich Bereitschaft. Für das braucht es eben Gastfreundschaft. Zeit für Menschen, ich hoffe, es klingt noch ein bisschen an, unsere Vision, dass wir Zeit haben für Menschen. Und uns ist gerade wieder in unserer Retrette als Gemeindeleitung wichtig geworden, vor der Sommerferien, dass eben gerade der Aspekt Zeit für Menschen besonders zentral ist in der jetzigen Zeit. Und wir dort noch mehr den Schwerpunkt drauf legen. Ich glaube, wir brauchen kleine Gruppen. Ich glaube auch, wir brauchen offene Häuser. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die bereit sind, Wegstrecken mit anderen Menschen zu gehen, wo Gäste willkommen sind. Und wir so auch unsere Segensspuren dürfen hinterlassen. Das Zweite ist Freundschaft. Oder ja, Freundschaft. Da geht es ums Herz. Und ich finde es so schön formuliert in diesem Text, dass Gott das Herz von der Lydia wie geöffnet und berührt hat. Und das löst bei der Lydia Achtsamkeit aus. Damit Gäste Freundlichkeit erleben, damit sie Atmosphäre erleben, wo es ihnen wohl ist, wo Freundschaft entstehen kann. Ich glaube, da helfen uns genau die zwei Aspekte. Das eine, ein offenes Herz und das andere, Achtsamkeit. Jemand, der zulässt. Und jemand, der aus dem Zuhören Achtsamkeit entwickelt. Und Achtsamkeit, vielleicht das Wort von der Bibel her verstanden, würde bedeuten Folgendes. Man lässt sich auf jemanden ein, man befasst sich mit jemandem, man gibt Acht auf jemanden, man nimmt eine Aufgabe wahr, man dient jemandem. Und um genau solche Achtsamkeit soll es da gehen. Und das könnte doch ein Wert sein, auch für uns als Familie, ein Wert sein für uns als Kleingruppen, wo wir miteinander unterwegs sind. Und ich bin überzeugt, dass das Türen zu Herzen auftut. Dass das für Gäste einfach macht, anzukommen und sich wohlzufühlen. Und ich bin auch überzeugt, dass das Tiefe und Qualität schafft in Gruppen und Familien. Dann das Dritte, das Arbeiten. Ein offenes Haus bedeutet auch eine gewisse Investition. Das bedeutet, ich habe Zeit. Und Zeit haben bedeutet, ich brauche Freiraum in meinem Leben. Und das geht nicht, wenn ich die ganze Woche verplant habe und so viel läuft. Und mich dann sehnlichst freue, ja, jetzt kommt das Wochenende oder jetzt kommt der Sonntag und dann endlich keine Termine, endlich keine Leute, endlich einfach Ruhe. Und ich muss sagen, also ich habe das überhaupt nicht im Griff. In meinem Leben. Zu oft will ich zu viel in zu kurze Zeit reinpacken. Und das ist bleibt, glaube ich, eine Herausforderung. Aber ein offenes Haus haben, das bedeutet, dass ich verfügbar bin. Ein offenes Haus haben oder offene Wohnung haben, bedeutet, Gelegenheiten können nutzen, wenn sie entstehen. Und nicht, ich muss jetzt zu dem und zu dem hetzen. Ich muss ja dann den Freiraum haben. Gastfreundschaft bedeutet, dass ich Sorge trage zu mir selber. Dass ich auch zu mir selber schaue und nicht nur für Gäste. Ein offenes Haus haben oder eine offene Wohnung haben, ein offenes Leben, das bedeutet Arbeit. Das ist nicht einfach einfach. Und manchmal glaube ich aber, dass für uns Schweizer oder einmal ein Teil von uns Schweizer, vielleicht nicht alle, der grösste Stolperstein ist da drin, dass wir eine zu hohe Performance anlegen wollen in der Gastfreundschaft, oder? Wir denken, es muss ein schöner Brot dann auf dem Tisch sein, es muss sicher staubsaugt sein und putzt sein und Ordnung sollte auch noch sein. Und wenn man vor das Haus kommt, sollte nicht alles voll Blätter und sein und den Garten ein bisschen pflegt, oder? Dass wir eine höhere Performance anlegen wollen, schon nur, dass wir den Mut haben, dann jemanden einzuladen. Und es gibt sicher auch Leute, die mich Sinn, ein bisschen mehr Ordnung zu haben. Die gibt es auch. Aber ein Gast, der will ja nicht ein Museum anschauen. Dem Gast lenkt ein offenes Herz. Dem Gast lenkt jemand, der sich Zeit nimmt und mit ihm am Tisch hockt, der achtsam ist. Das lenkt ihm. Es lenkt ihm jemand, der Begeisterung hat, eine Leidenschaft hat, um mit Leuten unterwegs zu sein. Aber gestern empfohlen, das bedeutet auf jeden Fall Arbeit. Aber es muss nicht Stress bedeuten. Und da ist für mich auch Lydia ein Segensvorbild mit ihrem Haus, wie sie das macht. Wie sie Leute willkommen heißen, sogar nötig. Gut, wie viel Druck man muss einsetzen, dass die Leute kommen, das muss jeder für sich selber wissen. Aber sie hat dort wirklich eine Passion, eine Leidenschaft für diese Leute und mit diesen Leuten unterwegs sein. Und diese unkomplizierte Art, Gott zu dienen, Menschen zu dienen, ich glaube, das ist ein Riesensegen für unsere Zeit, heute, jetzt gerade, auch in dieser Corona-Zeit. Und ich wünsche mir, dass ich, dass wir alle und als Kirche einfach von dem noch mehr lernen dürfen. Ich bete noch. Und dann, wenn wir nachher in die Zeit nehmen, auch in die Anbetung zu gehen, Gott zu ehren mit Liedern. Danke auch schon der Band, dass ihr uns hier mit reinnehmt. Jesus, ich möchte dir danken. Ja, für das Beispiel von der Lydia, das du da uns gibst in der Apostelgeschichte. Und wir wollen lernen von ihr, gastfreundlich zu sein. Wir wollen, oder am Leich will lernen, das Haus aufzutun. Ich will lernen, Freiraum zu haben. Damit ich auch spontan Zeit habe für Menschen, für Gemeinschaft, für das, was du vorhast in meinem Leben. Und nicht, dass es nur um das geht, was ich vorhabe. Und ich bitte um dein Segen für jedes Einzelne hier heute Morgen, dass wir einmal wieder dürfen, so berührt werden in unserem Herz, wie das die Lydia geworden ist von dir. Du hast ihr Herz berührt. Du hast zu ihr geredet. Und sie hat sich mit ihrer ganzen Leidenschaft dir angegeben. Und auch von dem wollen wir lernen. Berühr du unsere Herzen. Berühr du jedes Einzelne hier mit, durch deinen Geist. Und schenke uns Leidenschaften. Es muss nicht immer, oder es muss nicht nur, es ist nicht nur Gastfreundschaft das Richtige. Es gibt viele Leidenschaften. Aber schenke uns die Leidenschaften, wo wir dir dienen können, wo wir dir Segen sein können. Wo wir sehen dürfen, hier entsteht eine Segensspur. In unserem Leben und im Leben von Menschen um uns herum. Dir gehört alle Ehre. Amen.